Meine Damen und Herren, ich möchte Sie zum Workshop Nummer 6, also sicherheitstechnische Forderungen an DCG und NSGCB begrüßen. Das ist, wie ich gehört habe, der bestbesuchteste Workshop. Also dann denke ich, werden die Ergebnisse auch dementsprechend gut sein. Bevor ich noch kurz was zum Ablauf sage, wie der Workshop funktioniert, kurz was zu meiner Person. Also ich bin beim Bitkom, das ist für den, der es noch nicht kennt, der Verband für die ITK-Branche. Wir vertreten 1300 Mitglieder, ungefähr 85% des ITK-Marktes. Ich werde hier neutral aber agieren als Moderator oder als Moderatorin. Und zum Ablauf, es wird Vorträge kommen, der erste ist von Herrn Müller-Magun. Auf eine weitere Vorstellung also konkrete Vorstellung und Teilnehmer gehe ich hier nicht mehr, ich denke, Sie kennen jeden. Als zweites wird Herr Dr. Weiß eine Präsentation machen. Und die Herren Weidner, Meinschein und Glamasia haben keine Präsentation vorbereitet, respektive sind viele vorhin auch schon heute im Vormittag und gestern diskutiert worden, dass wir dann in die Diskussionsrunde einsteigen. Ich bin vom Hause noch, für den es interessiert, Informatikerin im Bereich Netzwerk und Betriebssysteme und habe die Promotion im Bereich IT-Sicherheit von medizinischer Bildverarbeitung abgeschlossen und habe mich damals mehr mit Verschlüsselung, PKI-Strukturen beschäftigt und wer weiß, vielleicht wirst du nochmal schreiben, jetzt heutzutage mehr mit TPM. Herr Müller-Magun, ich würde Ihnen das Wort übergeben.
Mal den Dings da umschalten. Können wir das Bild bekommen? Dankeschön. Ja, das ist auch gar nicht schrecklich lang, was ich hier vorhabe vorzustellen. Es ist so, dass im Chaos Computer Club natürlich die Diskussion um die Konsequenzen von TCG, Palladium, diese Sternchen bedeuten da unten oder wie das diese Woche auch immer heißt, schon eine Zeit lang gehen und wir natürlich auf der einen Seite ein bisschen Befürchtung hatten, uns allzu früh, sagen wir mal, mit konkreten Kommentierungen in etwas einzumischen, was einfach nicht spezifiziert ist. Weil da kann man dann immer viel drüber sagen. NDIG, also vollständig, und das heißt auch inklusiv des Endorsement Keys. Grund dafür ist natürlich, dass die Sicherheit bei externer Generierung möglicher Verwahrung oder zumindest partieller Verwaltung in einer CA fragwürdig und eben mögliche Probleme mit sich bringt. Gefahr der Fremdkontrolle über diesen geheimen Schlüssel ist eben auch die Gefahr der Fremdkontrolle über den Rechner. Schlüsselkontrolle durch den Anwender verhindert nicht zwangsläufig den Missbrauch. Das muss man nun klar sagen. Meine Aussage im Bezug auf die Smartcard war jetzt auch nicht, dass wir glauben, mit der Smartcard die Sicherheitsprobleme da eben vollständig gelöst zu bekommen, aber eben das Problem der Fremdherrschaft über den Schlüssel zumindest eingrenzen zu können oder sagen wir bestimmte Missbrauchspotenziale ausschließen zu können. Das heißt, im Grunde genommen glauben wir, dass wir mit dieser Forderung auch der TCG den Gefallen tun, dass wir sie von dem Verdacht befreien, dass sie Missbrauchspotenziale geradezu schaffen, um nicht zu sagen beherbergen. Also auch als konstruktive Umarmungsstrategie mal formuliert. Wir wollen Sie ja nur davor beschützen, dass irgendwelche Regierungen auf Sie zukommen mit komischen Ideen in Bezug auf die Generierung, Verwaltung, Aufbewahrung und die entsprechenden Möglichkeiten. Habe ich als Ergänzung noch kurz das Zitat von Herrn Rivers, das Sie ja schon gehört haben, angefügt, dass eben man andernfalls eine Art Set-Top-Box, um nicht zu sagen einen fremdkontrollierten Bereich im eigenen Computer hätte. Und das wollen wir halt beim besten Willen nicht haben. Die zweite Forderung ist eine natürlich technische Sicherstellung, dass keine verborgenen Kanäle existieren, mit denen sich geheime Schlüssel des Anwenders, das heißt Schlüssel, mit denen im Zweifelsfall auch Daten, also Daten des Benutzers, wir reden jetzt nicht nur von Software, sondern auch von Dokumenten, Datenbanken und so fort, verschlüsselt auf der Festplatte des Benutzers zu finden, dass eben keine Mechanismen existieren, mit denen diese Schlüssel übertragen werden können. Technisch gibt es da eine ganze Reihe von Konzepten, wie man Bit für Bit durch, sagen wir mal, verschiedene Verkehrsdaten oder ähnliche Schlüssel rausschmuggeln kann. Da wird, glaube ich, Herr Weiß gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Das heißt, die Gefahr der Übertragung des Links besteht sowohl bei der Überzeugung als auch eben bei der Aufbewahrung. Die Antwort der TCG lautete, ja, in den Spezifikationen steht das selbstverständlich drin, dass es, oder sagen wir mal, in den Spezifikationen ist zumindest kein solcher Mechanismus vorgesehen, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Hardwarehersteller der TPM Möglichkeiten in die Chips mit einbauen, die eben von den Spezifikationen abweichen und dadurch ein Leaken des Keys, um nicht zu sagen eine Zugänglichmachung des Geheimschlüssels von außen ermöglichen. Damit würden wir sozusagen wiederum als Antwort auf die Antwort antworten, schönen Dank, Sie haben unsere Befürchtungen bestätigt, weil genau das muss ausgeschlossen werden. Ausgeschlossen werden, wie, das ist natürlich die nächste Frage, Zertifizierung, Transparenz, Herr Anderson hatte ja vorhin auch das nochmal etwas konkreter formuliert mit der Idee, dass dann doch wenigstens, also cross-national, wir sagen nicht nur in einem Land, sondern in verschiedenen Ländern, Wissenschaftler von mir aus unter NDR, aber jedenfalls, dass da verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern in die Details reingucken können und eben bestätigen können, dass es solche Mechanismen nicht gibt. Das Problem ist andernfalls, dass man ein Leaken des Schlüssels, wenn er geschickt genug gemacht ist, einfach technisch nicht detektieren kann. Dazu fließen da einfach mal zu viele Daten hin und her. In dem Kontext ist interessant und anzumerken, dass das TPM zumindest in den Spezifikationen ausdrücklich nicht vor Hardwareangriffen geschützt ist. Das heißt, ein zerstörungsfreies Auslesen der Schlüssel ist möglich. Das mag beruhigend sein für den Fall, dass man sich irgendwie die Platine zerdreht und man auf die Daten nicht mehr raufkommt. Das mag weniger beruhigend sein, wenn man Trusted Computing so geglaubt hat zu interpretieren, dass eben die Daten tatsächlich sicher sind im Sinne von die Schlüssel auch sicher verwahrt. Also da könnte man dann irgendwann nochmal drüber diskutieren. Klar ist natürlich, dass die Komplexität möglicher Probleme und möglicher Mechanismen des Schlüsselleakens dramatisch steigt, wenn das TPM in den Prozessor integriert wird. Das ist dann einfach mal keine so überschaubare Angelegenheit. Und wir haben jetzt nicht die direkte Forderung, dass das nicht passiert, aber möglicherweise wird das dann irgendwann noch kommen, dass wir sagen, also wenn das Ding im Prozessor mit drin ist, dann ist sowohl die Abschaltbarkeit durch den Benutzer nicht mehr technisch sicherzustellen, als auch die Überschaubarkeit im Sinne der Mechanismen ist zumindest, da sind dann deutliche Grenzen gesetzt. Dritte Forderung, die Übertragbarkeit der Schlüssel. Das kommt insbesondere von der Befürchtung, dass auf der Ebene des Next Generation DingStar Computing, also wir sagen von dem Softwareteil, den Microsoft da macht, der vormals Palladium genannt wurde, Lizenzierungspraktiken entstehen könnten, die eben bedeuten, dass man eine Software nur noch für einen Computer lizenztechnisch erwirkt oder sogar ein Musikstück nur noch einmal und auch nur auf diesem einen Computer sich anhören darf oder vielleicht auch mehrmals, aber eben nicht mehr übertragen kann auf sein Gerät, was man dann im Auto hat oder ähnliches. Das heißt, wir formulieren das mal ein bisschen freundlich mit der Vorbeugung von Missbrauchspotenzialen bei den Lizenzierungspraktiken. Das hat im Zweifelsfall auch was mit Ausfallsicherheit zu tun. Wie gesagt, wenn der Hardware TPM in der CPU vorhanden, aber nicht mehr funktionabel ist, dann hat man echte Probleme. Und letztendlich ist es natürlich auch ein Teil der Forderung, dass der Anwender die Kontrolle über die Schlüssel hat. Das muss ich, glaube ich, nicht nochmal erläutern. Die vierte Forderung ist die Transparenz über die Zertifizierung. Entschuldigung, ich habe vielleicht noch unterschlagen, die Antwort der TCG in diesem Punkt, die war ja ein bisschen schwammig, aber akzeptabel. Die Frage, ich sag mal, kann von der TCG auch nur eingeschränkt beantwortet werden, weil das natürlich auch eine Frage der Betriebssystemkomponenten ist, ob eine Übertragbarkeit von Software beziehungsweise also von Schlüsseln im Sinne von den Schlüsseln, die tatsächlich die Daten verschlüsseln, das sind nicht unbedingt zwangsläufig mit dem Endorsement Key gleichzusetzen, inwieweit das gegeben ist. Gut, ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, Microsoft hat in ihren internen Spezifikationen einen solchen Mechanismus schon vorgesehen. Trotzdem ist die Forderung sicherlich nicht verkehrt. Transparenz über die Zertifizierung als vierte Forderung. Natürlich vollständige Transparenz. Das heißt, nicht nur, dass da steht, das ist geprüft nach Common Criteria so und so, sondern das heißt auch, was da geprüft wurde, durch wen es geprüft wurde, in welcher Ausführlichkeit es geprüft wurde und so fort. Die derzeitige Zertifizierungsphilosophie ist eine rein konzeptionelle. Das heißt, weder das, hier ist ein Tippfehler drin, das TPM, noch die etwaiger CAs, also dort, wo die Schlüssel erzeugt werden, ist geklärt. Zitat TCG, die TCG hat keine Pläne, selber eine Zertifizierung der TPMs durchzuführen. Gut, das ist aber keine Aussage, auf die man jetzt bauen kann, weil die TCG ist ja auch nur das Konsortium. Das sind ja dann Mitglieder der TCG, die im Zweifelsfall die Technologie erzeugen und dann über eine Zertifizierung nachdenken werden oder auch nicht. Also damit ist nicht die Frage beantwortet, wie das von den individuellen Herstellern betrieben wird. Die TCG sagt auch, ein Missbrauch der TCPA-Spezifikation oder die Modifikation des Designs kann von Seiten der TCG nicht ausgeschlossen, also nicht endgültig ausgeschlossen werden. Die Spezifikationen können auch nicht verhindern, dass ein Betriebssystem oder eine Applikation die Zertifizierung von Software verlangt. Es ist nicht das Ziel der TCG, die Rechte der Nutzer oder die Freiheit der Anwendungsprogrammierer zu beschränken. Wie gesagt, hier steht auch, es ist vielleicht nicht das Ziel der TCG, aber es könnte natürlich das Ziel von Mitgliedern der TCG sein. Und die Frage ist, ob die TCG möglicherweise juristisch Mechanismen schaffen kann, mit denen sie das verhindert. Also, dass sie das nicht machen, das ehrt sie, aber ob Menschen in ihrem Club das nicht vielleicht machen, das wäre dann ja vom Effekt für den Anwender dann doch dasselbe. TCG sagt abschließend, die TCPA-Spezifikation sehen nicht vor, irgendwelche Software zu zertifizieren oder in der Lauffähigkeit einzuschränken. Ein derartiger Schritt würde eine sehr viel weiterreichende Sicherheitslösung unter Einbeziehung des Betriebssystems erfordern. Ja, ist alles richtig. Aber wenn die Firma Microsoft das nun tut, dann haben sie damit die Grundlagen geschaffen und juristisch würde man das, glaube ich, Beihilfe nennen oder so. Oder Begünstigung von etwaigen Delikten. Also da müssen Sie sich schon den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie hier zumindest wissentlich Missbrauchspotenziale Ihrer Mitarbeiter, Entschuldigung, Ihrer Mitglieder sozusagen billigen. Sicherheit ist die Sicherheit des schwächsten Punktes, ist klar, in diesem Kontext hier. Ja. Also es ist ja schön, wenn man generell sagt, wir machen das nicht, aber wenn man nicht kontrolliert, dass es die Einzelnen nicht tut, dann ist eine solche Aussage wertlos. Das war es auch schon. Wir werden sicherlich die Diskussion mit dem TCG weiterführen. Das heißt, wir werden der TCG Antworten auf ihre Antworten auch noch förmlich zustellen und mit möglicherweise weiteren Forderungen versehen. Und das können Sie dann unter der URL ccc.de/digitalrights verfolgen. Dankeschön.
Nein, das ist hinten. Ach so, jetzt ist hinten an. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich zu Herrn Weiß über und gehen auf Fragen nachher ein.
Sie müssen eine andere Einstellung machen, bitte.
Mal verlaufen sind. Also zunächst mal bei den Veranstaltern bedanken und auch bei dem Industriepanel, das hier also hochkarätig angereist ist. Und es ist eine Diskussion, die heiß geführt wird und ich habe das auch leidenschaftlich verfolgt, aber ich werde jetzt mal zumindest in der nächsten Viertelstunde versuchen, auf die technischen Sachen relativ stark zu bleiben. Und da wir ja dankenswerterweise ein ungewöhnlich hochkarätig besetztes Industrievertreter da haben, habe ich die Hoffnung, dass wir vielleicht in einigen Details vorankommen können. Und die Gespräche, insbesondere mit IBM in den letzten Tagen, haben mir da durchaus auch einige Hoffnung bereitet. Vielleicht vorher ein kurzer Prolog zu dem Thema TCPA, Palladium und so weiter. Sehr viele Leute sprechen mich an und sagen, die Sache ist ungeheuer kompliziert. Und meine Antwort ist dann ja. Insbesondere die Abgrenzung der verschiedenen Sachen, die Frage, verwendet Palladium jetzt TCPA oder nicht und so weiter, ist selbst für Leute, die in dieser unglaublich glücklichen Position sind, schlecht bezahlt an der Universität forschen zu dürfen, eine schwere Herausforderung. Und wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, das ist kaum noch zu überschauen, dann sind Sie ein Bruder im Geiste, jedenfalls auch bei mir. Also ich habe wirklich monatelang da intensiv gearbeitet und ich hechel teilweise immer noch einigen Sachen hinterher, weil es auch zum Teil unterschiedliche Angaben gibt. Zu den Schlüsselfragen, die wir vielleicht technisch abbringen, ist die Verfügungsgewalt, die können wir relativ schnell machen, weil das sind, wir können da uns, denke ich, auf einen Dissens einigen. Verdeckte Kanäle, die Vermeidung von nicht nachvollziehbarer Kommunikation, da können wir, denke ich, auch vorankommen. Die Frage der Hardware-Sicherheit sollte zunächst mal, also weil es da unterschiedliche Angaben gibt, wie sicher das TPM werden soll, sollte zunächst mal von der Industrie dann auch aufgeklärt werden. Und dann natürlich noch ein paar Fragen zum Key-Management. Starten wir mit TCPA und Palladium. Microsoft, und das ist eine halt objektive Tatsache, beherrscht einen Großteil des Betriebssystemmarktes und nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sich sehr viele User dafür entschieden haben. Wir sollten das einfach auch mal bei aller Kritik gegen die Firma akzeptieren, dass also sehr viele Leute zufrieden mit Microsoft-Produkten arbeiten und deswegen sind einige ideologische Sachen, auch ideologische Sachen halt. Aus diesem Grund, wegen dieser umfassenden Beherrschung des Betriebssystems Marx, ist es schwer, Palladium und TCPA völlig zu isolieren. Das ist für Vertreter von anderen Firmen manchmal nicht ganz so befriedigend, aber die Realität mit 90% Marktdurchdringung führt einfach zu Punkt 1. Die Probleme, die TCPA möglicherweise für andere Betriebssysteme wurden also sehr ausführlich auf einem anderen Workshop diskutiert und will ich jetzt auch nicht weiter eingehen. Die Frage TCPA und Palladium ist selbst bei Microsoft also unklar. Also die Februar steht explizit in der FAQ, die ich Sie wirklich einlade, von Microsoft sich mal runterzuhalten. Die ist sehr ausführlich, teilweise ein bisschen verwirrend, aber ist ausführlich und ist eine offizielle Microsoft-Startname. In dieser Startname steht, TCPA ist nicht der Starting Point der Sache. Jetzt gibt es neuere Aussagen, dass TCP 1.2 möglicherweise, je nachdem nach den Forderungen von Microsoft umgestaltet, es doch werden sollte. Also wenn Sie verwirrt sind, es ist im Moment eine verwirrende Situation in der Tat. Insbesondere ist es auch so, dass zum Beispiel auch Statements gibt von Bruce Schneier, die sagen, wenn Microsoft was anderes will, dann wird es durchsetzen und möglicherweise ist TCPA einfach eher relevant. Also selbst kryptografische Chefexperten sind da im Moment jetzt auch ganz unsicher, wohin die Reise geht. Was für uns wichtig ist in der Diskussion hier, sind technische Sachen. Und da ist eine technische Inkonsistenz im Moment, weil Microsoft für seine Komponenten neben anderen Sachen einen zusätzlichen AES-symmetrischen Key fordert, der auch zusätzlich in die Hardware eingebracht werden sollte. Dieser AES-Key ist für Kryptografen ein Nightmare, weil Verschlüsselungsschlüssel und Entschlüsselungsschlüssel sind bei symmetrischen Verfahren gleich. Das bedeutet, alle Sorgen, die wir im Zusammenhang mit dem Endorsement Key haben, ist um das Vielfache potenziert zutreffend auf den AES Key. Und hier ist unsere Bitte an das Konsortium und Microsoft, genau zu spezifizieren, welche Schlüssel gespeichert werden sollen. Zusätzlich, wie schon der Kollege Magun erwähnt hat, ist in einigen Microsoft-Statements sogar nur in einem zusätzlichen sogenannten HMAC-symmetrischen Schlüssel. Meine Bitte an den Microsoft-Vertreter wäre, hier auch Klarheit zu schaffen. Die MediaPlayer End-User-Lizenz haben wir schon gesehen. Ich habe mit Freude gesehen, dass selbst bei Microsoft im Moment es als problematisch angesehen sollte, Lizenzen zu machen, die als lächerlich erscheinen oder ärgerlich erscheinen, in Europa auch rechtswidrig sind. Microsoft ist wirklich angehalten, sollte
unverständlichen missverständlichen oder Lizenzen zu überarbeiten. Insbesondere, weil durchaus eine Sorge da ist. Ich war bei diesem Workshop in Bonn da und dann haben die Juristen immer angefangen zu lächeln und gesagt, das ist sowieso so lächerlich, sie können das umgehen, wie sie wollen. Mit der Hardware wird es halt entsprechend schwerer. Und daher also die Bitte an Microsoft, in dem Lizenzbereich vielleicht etwas Klarheit zu machen. Diese grundlegende Sache ist ja schon von Ron Rivest, also dem ICM-Turing-Preisgewinner, das ist praktisch unser Nobelpreis aktuell, gemacht worden. Es geht darum, eine Setup-Box in jeden Computer einzusetzen. Und ist die Frage, ob wir das wollen. Und das ist eine politische Frage, haben wir schon hinreichend diskutiert. Bitdiffy weist auch darauf hin, dass die Sorge besteht, dass Microsoft seine Position zur kompletten Durchdringung nutzen wird. Und er sagt, wir müssen die Kontrolle über die Schlüssel weiterhin behalten. Und ich denke, wer ad hoc zwei der führenden Kryptografen nennen wird, oder drei führende Kryptografen, dann wären die zwei direkt dabei. Also sie sind wirklich unangreifbar in ihrer intellektuellen Sache oder Ordnung. Ron Rivest, das haben wir den ganzen Tag gemacht, fordert uns auf, also die Implikationen zu analysieren. Und da nochmal Dank an die Veranstalter, dass das hier relativ, also nicht relativ, sondern sehr ausführlich möglich wird. Zu einer Sache, ich schmuggle jetzt hier mal, wie es andere Leute auch machen, ein Paper von sich ein. Die Problematik ist aber durchaus ernsthaft zu sehen. Sicherheitsprobleme existieren nicht nur während der Schlüsselerzeugung, sondern auch während des Betriebes. Während des Betriebes kann man mit kryptografischen Methoden geheime Kanäle etablieren, die schöne Eigenschaften haben, die sicher sind auch gegen Ausspähung und Hardwareanalyse und so weiter. Ich verweise da auf unsere Arbeiten und viele bedeutende andere Arbeiten, bedeutendere als unsere. Aber es ist eine Problematik. Man muss auch den Herstellungsprozess, nicht nur die Schlüsseleinbringung, sondern auch den Herstellungsprozess zertifizieren. Ansonsten können Kryptografen mit hinreichender Kenntnis da geheime Kanäle, die geheime Informationen nach außen schmuggeln können, etablieren. Und es wäre hilfreich, wenn die Industrie dann sagen würde, wie das zu verhindern ist. Insbesondere, weil dankenswerterweise in der Antwort von TCG, die von einer hohen intellektuellen Qualität und Forschungsstärke geprägt waren, das durchaus eingeräumt wurde. Und ich muss also Ross Anderson nochmal recht geben, internationale Kontrolle ist durchaus möglich. Und auch ohne die Gefahr von der Industriespionage. Es gibt genug Wissenschaftler, die man unter NDE machen kann, genug Wissenschaftler mit Reputation, die unstreitbar ist, die diese Nicht-Existenz von diesen geheimen Kanälen überprüfen können. Das ist möglich, ist relativ einfach, die Nicht-Existenz, nicht einfach, aber machbar, die Nicht-Existenz durch Wissenschaftler zu zeigen. Prozessorintegration macht die Sache natürlich problematischer. Also im Moment hat man bekannte Techniken für Smartcard-Herstellung, wie man es evaluieren will. Das ist von dem Kollegen von Infineon gemacht. Die Sache bei der Prozessorintegration ist sehr schwierig. Ich habe erfreulicherweise oder überraschenderweise von Intel gehört, dass also eine Integration von, zumindest von Schlüsselmaterial in die Prozessoren nicht akut geplant ist. Allerdings weise ich auch darauf hin, dass auch der normale kryptografische Betrieb eben die Gefahr der geheimen Kanäle bietet. Externe Schlüsselentzeugung ist hinreichend diskutiert worden. Um es sehr vereinfacht zu sagen, es ist billiger für den Hersteller, aber es ist von der Sicherheitsstandpunkt ein weniger anstrebsamer Zustand, da die geheimen Schlüsselzugriff ist. Wenn die Sachen extern erzeugt werden und auf den Chip geladen werden, müsste auch die externe Erzeugung und die Rüberladung natürlich auch evaluiert werden. Microsoft zu Backdoors. Ich möchte darauf hinweisen, in der FAQ hat Microsoft eines der besten Statements gegen Backdoors in kommerziellen Produkten gemacht. Ich habe es leider gekürzt. Es ist wirklich lesenswert. Allerdings sind da zwei Worte, denen ich auch Microsoft nicht verübeln kann. Never voluntary, niemals freiwillig. Microsoft ist eine Firma unter US-Recht. Wenn das Recht sie dazu zwingt, dann müssen sie es tun. Und das ist nicht, weil Microsoft böse ist, sondern das ist einfach, weil Microsoft eine Firma unter US-Recht ist. Lawful Interception ist auch schon diskutiert worden. Da ist eine schöne Stellungnahme von Microsoft. Es ist nicht hardware-sicher, so können die Sicherheitsbehörden können die Sache brechen. Also man kann nicht sprechen. Und das macht natürlich die Frage, wie sicher ist die Hardware? Weil wenn Sicherheitsbehörden die Sache brechen können, ist es auch möglicherweise für andere Leute möglich. Ich möchte einfach eine Spezifikation, wie sicher ist die Hardware geplant? Wir können über alles reden, wir können über High Secure Construction, wir können über nicht Secure Construction reden, aber ich möchte da mal eine richtige Stellungnahme haben. Beides hat Implikationen, aber beides muss einfach jetzt mal auf den Tisch kommen, bitte schön. Hardwareangriffe, ja, wie gesagt, also wenn es nicht ist, dann ist natürlich auch der Problem, zum Beispiel theoretisch könnte dann der Händler versuchen, die Geheimschlüssel auszulesen. Jetzt können einige Leute lächeln und so weiter, aber möglicherweise ist demnächst, wenn alles irgendwie sicher und schön ist, sehr viel Geld, das online bewegt werde und damit die Versuchung von Händlern wirklich an falsche Identitäten zu kommen. In Amerika ist ein großes Problem der sogenannte Identitätsdiebstahl jetzt schon. Und wenn Händler die Möglichkeit haben, an diese privaten Schlüssel zu kommen, ist das auch also sehr problematisch. Eine Bemerkung von Herrn Bittel wollte ich also auch noch mal kurz anmachen. Es gibt durchaus problematische Sachen, wenn man Hardware eingebaut hat für die Entwicklung von offener Software und für die Entwicklung von Interoperabilität Software. Und ich erinnere daran, sowohl sehr viele Städte wie unter anderem München als auch sehr viele Bundesbehörden setzen Linux ein und möchten möglicherweise dann auch mit einem sicheren Umfeld kommunizieren. Und das mache ich auch kurz, das ist auch in der FAQ. Microsoft weist darauf hin, was legitim ist und nach amerikanischem Recht auch da ist, dass ihre Konstruktionen durch sehr viele Patente gesichert sind. So, unsere Bitte an Microsoft ist wirklich hier mal ein bisschen mehr Klarheit zu machen, ob es Möglichkeiten gibt für gerade Behörden, die Linux-Systeme haben, diese Trust-Struktur mit der Trusted-Windows-Welt zu kommunizieren. Diese Antwort auf die FAQ macht mir die Sorge, dass Microsoft es aus Gewinnstrebengründen durchaus dazu benutzen würde, die Interoperabilität mit Linux doch etwas zu gefährden. Es ist eine politische Einschätzung, allerdings eine politische Einschätzung, die durch das Verhalten von Microsoft in der Vorzeit eigentlich nicht jeglicher Grundlage entbehrt. Ein paar Worte zum Key Management. Wenn wir einen Großteil unserer Trust-Infrastruktur an Leute geben, an Firmen geben, die sagen, wir schützen euch besser, als User du dich selber schützen kann, müssen wir analysieren, wie gut haben die das in der Vergangenheit und Gegenwart gemacht. Und wenn Mitte 2001 Microsoft schlicht und einfach vergisst, ihr Webzertifikat zu erneuern, dann ist das natürlich, war das irgendwie lustig und alle haben sich gefreut. Wenn irgendwie kritische Infrastruktur dadurch behindert wird, wenn das passieren soll, dann ist die Lage natürlich anders. Das andere Sache, Code Signing. Es hat einen, ich weiß nicht, vielleicht kann der Microsoft-Mitarbeiter uns auch informieren, es wurde ein Diebstahl, eine Zertifikatserschleichung eines Microsoft-Zitats 2001 durchgeführt von einem möglicherweise Kriminellen. Was hat das dann für Implikationen, wenn wir wirklich sehr auf die Vertrauenswürdigkeit der Firmen angewiesen sind? Es gab zusätzlich diesen NSA-Key. Ich unterstelle jetzt nichts Böses, aber ich stelle einfach fest, dass die Begründungen, die dafür gegeben werden, mich bisher nicht befriedigt haben. Sie können ja die Sache inzwischen in Search Engines eingeben. Es gab einen zusätzlichen Schlüssel mit dem Namen NSA-Key. Und das tut natürlich zur Sorge Anlass. Und die Begründung dafür kam zu spät und zu unklar. Meine Bitte an Microsoft, bessere Informationspolitik in dem Bereich. Und das will ich nicht nur auf Microsoft kritisieren. Ich war doch einigermaßen erschüttert. Die Trusted Computing Group Main Webseite wollte ich als ordentlicher Mensch die Dokumentation abrufen und habe dann eine Secure Connection aufgebaut. Und habe dann rausgekriegt, ich habe es auf einer anderen Folie nochmal in groß, dass das Zertifikat, und ich habe heute um 7.51 Uhr, das ist eine Uhrzeit, wo ich normalerweise nicht schon am Computer bin, vielleicht noch, aber nochmal heute nachgeschaut und Sie können sich den Spaß machen, das Zertifikat ist immer noch abgelaufen, seit dem 26. Februar. Nun, das kommt vor in den besten Familien. Aber wenn diese beste Familie dafür sorgt, dass wir, dass sie auf uns aufpassen und besser auf uns aufpassen als ich auf meine Schlüssel, dann muss ich doch irgendwelche solche Fehler mit sehr großer Sorge sehen. Und wir reden hier jetzt nicht von einer kleinen Firma, wir reden von Intel Web Server persönlich. Und das finde ich also natürlich dann auch nicht angemessen. Entschuldigung, das war die falsche, ich habe jetzt nur noch 3 Folien, glaube ich. So, 2 Folien. Eine lehrreiche Diskussion für mich war auch eine Diskussion auf der Mailingliste für die Usenix-Cardis-Konferenz letztes Jahr. Ich habe gesagt, Ja, selbst nehmen wir mal an, Microsoft ist die netteste Firma der Welt, dann ist es immer noch eine Firma, die nach US-Law dazu gezwungen werden kann, irgendwelche Sachen zu tun, die sie nicht will, eindeutig nicht will, die auch kontraproduktiv für ihre Geschäftsentwicklungen sind. Aber eine amerikanische Firma ist halt unter der Jurisdiktion und gerade jetzt haben nicht alle Leute in Europa ein uneingeschränktes Vertrauen in die US-Regierung. Aber die gute Nachricht ist, es gibt sehr viele Leute in Amerika, die einen wachen Verstand haben. Und der folgende Satz hat mir auch sehr viel zu denken gegeben. Er ist der Meinung, dass Amerika das tollste Land der Welt ist. Und er glaubt trotzdem, dass da Leute in der Regierung sein können, die möglicherweise Sachen tun, die nicht angemessen sind. Und noch mehr als diesen Vertrauen zu der Regierung hat er Probleme, das an eine privatwirtschaftliche Firma zu delegieren. Und das ist ein sehr prominentes amerikanisches Mitglied des Programmkomitees gewesen. Und das führt uns zu dem Punkt, es geht nicht darum, dass wir Amerika nicht trauen, es geht darum, dass wir Microsoft als privatwirtschaftliche Firma nicht trauen. Es geht darum, ob wir in einer Situation sind, wo wir sagen, eine Firma unter US-Recht sorgt besser für unsere Schlüssel als wir selber. Und das ist eine politische Frage und ich hoffe, dass wir in den technischen Fragen auch weiterkommen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Weiß. Ich würde nochmal Ihren letzten Satz aufgreifen. Sie haben ja sehr viel politische Forderungen oder Anmerkungen gestellt. Ich würde aber gerne hier nur die technischen in der Runde besprechen. Eine Sache, die immer wieder aufkam, dass Sie gesagt haben, Microsoft hat die Funktionalität, wird sie demnächst einbauen. Ich wollte mal fragen, die Spezifikation 1, muss ich nachsehen, 2, die demnächst kommt, ist schon klar, welche Funktionalitäten von NGSCB oder Lagrange in den nächsten Spezifikationen enthalten sind? Wer möchte antworten? Ach so. Okay, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir nochmal kurz auf die Fragen, die gestellt worden sind, oder die Anforderungen, hier sozusagen im Panel diskutieren. Herr Weidner wird beginnen.
Aber das soll niemand davon abhalten, schon mit irgendwelchen anderen Fragen zu diskutieren? Solange ich versuche herauszufinden, wie man einen Dell-Rechner aufmacht.
Dann eine Frage aus dem Publikum. Es gibt keine Fragen.
Nee.
Gut. Machen wir weg. Herr Lamassia, können Sie denn schon, vorhin hatte Herr Weiß gesagt, dass es diesen ASS-Schlüssel gibt. Können Sie dazu was sagen?
Bitte die H-Phase hier einstellen.
Es ging um zwei Schlüssel, AES ja. Und H-Mark.
Gucken wir mal den Schlüssel an.
Sure. It's part of the confusion, I think, here is that in the original NGSCB specification, we abstracted away the cryptographic component. We called it the SSC, and we said what we would need as minimum functionality in that part. And the things that we thought we would need included an asymmetric RSA key, a symmetric AES key, and a symmetric key to use in an HMAC authentication algorithm. And we could work with any part that met those specifications. If you look at the TCPA spec, the 1.2 spec, the endorsement key can serve as the RSA key. And it is optional in 1.2 spec whether the chip would also have an AES key or an HMAC key or something like that that could be used. What we've decided to do currently is obviously we want to be able to use the 1.2 TPM part. If the parts that we're operating on top of don't happen to have those keys available, we can actually simulate that in software. So long as the endorsement key is available on the chip, we can randomly generate, using the hardware random number generator on the chip, an AES key, use it temporarily, load it inside of the chip, and then store it out encrypted. So whether or not the part, because we have to operate on a variety of parts, some of which may have more cryptographic capabilities built in, some of which we may end up having to simulate in software using the temporary encryption capabilities of the chip. So if there's no long-term AES key storage directly on the chip, what we can do is we can have the chip generate a random AES key, store it out by encrypting using the endorsement key, and then read it back in later when we need to use it. So there's no difference in cryptographic strength there, except that we would then have to, you know, back up that key appropriately in encrypted form somewhere. Does that answer your question?
Was für mich irgendwie relativ schwer zu verstehen ist, ist, dass man in der, wirklich, wie Sie auch ausgeführt haben, außer in der Situation, wo man hat, also Public Key Kryptographie hat, ein Pseudo-Random-Generator, möglicherweise also auch die Beschleunigung, sehe ich wirklich in keiner Konstellation eine nachvollziehbare Nötigkeit, einen zusätzlichen Schlüssel zu speichern. Und dieser AES-Key bin ich ganz besonders deswegen in Sorge, weil es gibt eigentlich nur zwei philosophische Möglichkeiten. Einerseits, AES-Key kann den Chip verlassen, kann gebackupt werden, dann ist es natürlich das Problem, dass dieser Schlüssel ein symmetrischer Schlüssel ist. Wer Zugriff an diesen gebackupten Schlüssel hat, kann an möglicherweise sehr wichtige vertrauliche Daten geraten. Umgekehrt, wenn der AES-Key den Chip niemals verlässt, wie auch in einigen Microsoft-Unterlagen dargestellt wird, ist das Problem, wenn ein Hardware-Failure stattfindet, dass die ganzen Daten einfach weg sind. Die sind kryptografisch so verschlüsselt, dass da keine Chance gibt, heranzukommen. Wenn wir an diesem Punkt sind, möchte ich vielleicht zwei ganz harte kryptografische Anmerkungen machen. Ich würde mir auch wünschen, dass Sie für die symmetrische Verschlüsselung nicht AES 128, sondern doch zumindest 192 verwenden, da einige besorgniserregende kryptografische Resultate gegen AES schon vorliegen, so dass mir eine vorsichtigere Wahl der Sicherheitsschranken sehr als angeboten scheint. Und die zweite Bemerkung ist auch eine sehr technische Bemerkung, ist die im Moment im jetzigen Stand ist nur die Funktion SHA-1 vorgesehen. SHA-1 hat nur eine Outputlänge als Hashfunktion von 160 Bit. Und auch das US-Ministerium ist inzwischen der Meinung, dass dies eine praktische Sicherheit in sehr vielen Angriffsszenarien von 2 hoch 80 bietet und dass das nicht mehr angemessen ist. Aus diesen Gründen wurden im umfangreichen Umfang neuer Hash-Funktionen mit längeren Output erarbeitet. Und da ist mein Pepitum doch zumindest dafür zu sorgen, dass die Möglichkeit zu diesen längeren Hash-Funktionen gegeben wird. Also das sind zwei technische Fragen, die vielleicht also auch vom Konsortium schon mal beantwortet werden könnten. Sind nachladbare, also auch schlicht und einfach Verlängerung der AES-Schlüssellänge und mehr Runden vorgesehen, insbesondere zu 192 und 256. Erste Frage. Zweite Frage, sind auch alternative Hash-Funktionen vorgesehen, die eine höhere Schlüssellänge geben, weil die US-Regierung ist schon seit 2002 nicht mehr der Meinung, dass 160-Bit-Ausgabe angemessen erscheinen.
Okay. Herr Weidner, können Sie dazu was sagen oder soll das über Herr Massier beantworten?
Okay. Yeah. So I can speak about what we'd like and what we're going to do at the software level. And in fact, I'm surprised you only wanted AES 192. Because there's an AES 250,
at least
192. I expect we will have support for all three key lengths. What we have accessible in the hardware depends on the hardware chip that's available. But since most of our encryption is going to end up indirecting through keys that are in the Nexus so that you can get some backup and recovery capabilities, we would have that option. On the hash functions, I actually pushed for getting multiple hash functions in there as well. Now, understand those hash functions are sized to the AES key sizes. So there's a good argument that one might want to use SHA-2 256 with the AES 128 key. That becomes a manufacturing issue again in the chips. But it is our hope that we will
And in fact, in our protocol design, we are designing into the protocols the option to have multiple hash function support, because we know that even if when version 1 ships, there's only support for a certain set of algorithms, you have to design in algorithm neutrality and the ability to extend and support new algorithms, because you could get always the chance of a catastrophic break. Now, in the SHA-1 case in particular, you know, I would argue slightly with your point that says that there's no confidence left in the algorithm. It is certainly the case that 98%+ of the e-commerce on the world is probably protected by SHA-1 these days, and if there's a break in SHA-1, we have much bigger problems. That doesn't mean that we shouldn't start to support new ones soon, and we have actually already shipped implementations of all of the new hash functions in all of our development tools and in the operating system. And so, you know, I agree with you 100% that we ought to have that kind of support there as well.
Okay, vielen Dank. Herr Weidner, würden Sie? Technik.
Kann hinten an der Technik mal jemand den ist?
If I might, I wouldn't mind responding to some of the questions of conformance that were raised earlier while we're trying to get the technology straightened out. Is that right? So the question was raised earlier about conformance. Who decides what is it that is being tested for conformance? And actually, I'm surprised the TCG does have very clear answers on those questions. The TCG is recommending that vendors use the common criteria, which has the ability to be tested in labs both in the United States as well as in Europe. We have developed protection profiles and targets of evaluation for the specifications which are out there. Those are well defined, along with the functionality and the certification level. So I think those are very clearly defined. You know, maybe to speak on one other point, I know Dr. Weiss said otherwise, but, you know, I guess I sort of sense a tone of general distrust in the processes, you know, in certain companies, and we can't fix that with technology means, I'm sorry. But even the injection of keys in a TPM, you know, the mechanisms that are defined are well-defined, well-controlled. Companies like Infineon have to have their process certified that they do not keep and have no access to the private keys that get injected into a TPM. And I guess sensing some of the concerns I've heard expressed, I somehow don't think even internal generation of the keys would be sufficient, because there would always be the fear that the manufacturer had put in some way to get at the internal generation of the key. And you know, so what we are relying on is best known practices, common criteria, and the ability of vendors to get their products evaluated at various labs, including labs in the EU. It's the best way we know how at this point, and that's the approach recommended by the TCG.
Möchten Sie, Herr Weiß, antworten?
Nur ganz kurz dazu. Also ich möchte darauf hinweisen, dass das nicht irgendwie eine Ausgeburt von Verschwörungstheorien ist. Wir haben hier das offizielle Statement von Ross Anderson. Ich habe auch einige wissenschaftliche Publikationen, die auf internationalen Konferenzen evaluiert sind. Es ist in der kryptografischen Szene eigentlich well-known practice, dass da die Möglichkeit ist, zusätzliche Kanäle zu etablieren. Und auch Ross Anderson hat auch exakt den Vorschlag, wie man das verhindert. Einfach indem man trusted persons, also in diesem Sinne wirklich real existierende Personen mit einer hohen Reputation und unter NDA, also einem Schweigegelübde, stellt und die Sache evaluieren lässt. Ich weiß nicht, warum sich Microsoft und, Entschuldigung, Intel in einer derartigen Weise gegen wirklich internationale Evaluation von honorischen Leuten unter Schweigegelübde irgendwie derartig wehrt. Tut mir leid, sie tun exakt nichts daran, dass Leute, die ihnen wirklich böse Sachen unterstellen, von diesen Unterstellungen wegkommen. Es wäre für sie doch ein leichtes, wirklich honorische Professoren in verschiedenen Kontinenten zu finden und die unter NDE zu nehmen und die Sache mal angucken zu lassen. Die gute Nachricht ist, es ist wirklich auch für eine kleine Gruppe machbar, weil man gezielt suchen kann, wo mögliche verdeckte Kanäle sind. Also es würde doch für Sie auch Ihre Position verbessern gegenüber der EU und so weiter. Ich verstehe nicht, warum Intel da eine derartige Informationspolitik führt. Dankeschön.
Um die Diskussion jetzt in dem Bereich erstmal abzubrechen, würde ich sagen, das nehmen wir sowieso auf eine Ergebnisdokumentation. Und ich würde jetzt Herrn Weidner bitten, die Präsentation vorzustellen.
Überlegt. Gut, vielen Dank. So, was ich ganz kurz sagen wollte ist oder präsentieren wollte ist, falls Sie mich hören, auch wenn ich mich abwende, sind im Prinzip Antworten auf die Fragen, die sozusagen für dieses Panel vorgestellt waren und über die man gerne diskutieren kann. Und da in Wirklichkeit nichts, was ich jetzt sagen werde, nicht ungefähr mindestens 2 Dutzend Mal im Laufe der Konferenz schon gesagt worden ist, würde ich sagen, ich pausiere sozusagen jedes Mal und dann können wir vielleicht über die einzelnen Punkte eher diskutieren, als dass Sie einfach nur die Antworten zur Kenntnis nehmen, die da stehen. Die Antworten sind wiederum aus der Sicht der TCG, nicht aus der Sicht von Microsoft oder NGSCW. Und ich möchte nochmal betonen, und da widerspreche ich glaube Rüdiger widerspreche ich da, dass man die beiden Dinge sehr wohl getrennt betrachten kann. TCG und, also TPM und TSS ist wirklich nur ein Baustein in der ganzen Architektur. Es ist sicherlich ein zentraler Baustein in der Microsoft-Architektur, wie auch in anderen Architekturen. Aber ich denke, wir sozusagen vergeben uns extrem viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, wenn wir beide Dinge immer gemeinsam behandeln. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass wenn Sie sozusagen eine spezielle Betriebssystemarchitektur kritisieren, dass die Kritik, die Sie da haben, nicht bei der TCG ankommt, weil sie sozusagen auf den oberen Ebenen irgendwo versickert, wenn Sie so möchten. Das heißt, ich würde Sie wirklich ermutigen, denken Sie darüber nach, was Sie sozusagen von der TCG haben wollen. Die TCG ist interessiert an Kritik, also Sie haben jetzt ein echtes Boardmember hier, nicht nur jemand, der ein Boardmember vertritt wie mich, er wird es sicherlich bestätigen können, und die TCG ist auch im Prozess der Definition eines besonderen Mitgliederstatus des Advisory oder Liaison-Mitglieds, was genau dafür gedacht ist, diese Sorte von Kritik aufzunehmen. Also Sie haben Einfluss, aber Sie vergeben sich den Einfluss, wenn Sie immer nur sozusagen von ganz oben runter kritisieren. Positive Kritik kommt dann an, wenn man sozusagen gezielt vorgeht. Es ist umgekehrt auch ganz klar, dass TCG alleine weder den Anspruch noch die Möglichkeit hat, Ende-zu-Ende-Sicherheit herbeizuführen. Das heißt, man braucht natürlich obendrauf irgendeine Art von Betriebssystemstruktur. Das Bild, was Sie hier sehen, ist das Bild von IBM. Andere Firmen haben ähnliche Bilder, andere Projekte haben ähnliche Bilder. Aber ich möchte nochmal sagen, es geht darum, sozusagen die beiden Sachen getrennt zu handhaben. Es sind nicht die gleichen Dinge und man sollte sie auch getrennt würdigen und getrennt gestalten. So, nochmal zur Erinnerung, weil das hin und wieder, glaube ich, auch in der Diskussion verloren gegangen ist, was sind eigentlich die Sicherheitsfeatures, die das TPM heute anbietet. Das sind in Wirklichkeit nicht so furchtbar viele. Das ist einerseits die Integrity Metric Storage, also das Überprüfen, ob irgendeine Konfiguration noch die gleiche ist, wie sie vorher war. Platform Attestation, was etwas anderes ist, wo man einer anderen Partei beweist, dass die Plattform eine gültige TPM-Plattform ist. Das ist da, wo dieser Endorsement Key in eine Rolle spielt, wo Datenschutz offensichtlich auch eine Rolle spielt, wo die TCG respektive TCPA bereits viel gemacht hat, um Datenschutz zu gewährleisten und wo auch noch einiges mehr zu erwarten ist in der nächsten Spezifikation. Es ist, glaube ich, öfters hier durcheinander gemischt worden, wer wem vertrauen muss und wofür. Das möchte ich auch nochmal klar sagen. Das TPM dient sozusagen sowohl der Sicherheit desjenigen, der an der Plattform arbeitet und des Owners der Plattform, was ja nicht dasselbe ist. Es dient aber auch der Sicherheit anderer Parteien, die in diese Plattform Vertrauen haben müssen, aus welchen Gründen auch immer. Und speziell die Platform Attestation ist etwas, was dazu dient, dieses Vertrauen an andere Parteien sozusagen zu transferieren. Also wie kann ich als jemand, der auf einer Plattform sitze, anderen Leuten erlauben, Vertrauen in meine Plattform zu haben? Das ist vom Vertrauensmodell exakt umgedreht wie der Rest. Und deswegen darf sich auch niemand wundern, dass speziell dieser Key anders behandelt wird als der Rest. Es gibt dafür andere Modelle, darüber kann man reden, darüber haben wir auch geredet. Aber sozusagen sicherheitstechnisch ist es völlig zwangsläufig, dass das Vertrauensverhältnis umgedreht ist an dieser Stelle. Wenn man die Funktion haben möchte, nicht wahr? Protected Storage ist klar. Ich denke, darüber wird sich eher jeder freuen, würde ich mal denken. Die anderen kryptografischen Funktionen, das Gleiche. Nochmal zur Erinnerung, die Motivation, warum diese Funktionen da sind und keine anderen, ist, dass das das Minimum ist, was man braucht, um die kritischen Funktionen zu gewährleisten. Ich habe jetzt dummerweise auf dieser Folie, als ich sie gemacht habe, vergessen zu erwähnen, dass es auch noch so etwas gibt wie Secure Boot. Secure Boot ist das, was in Wirklichkeit die Hardware wirklich erzwingt. Also ein Stückchen Secure Hardware sozusagen braucht man, um Secure Booting gewährleisten zu können. Ich bin gern bereit, die Diskussion nochmal zu haben, ob man noch andere Lösungen nehmen kann als das. Aber das ist das Ziel der TCG. Jetzt die Sicherheitsanforderungen, die uns nahegelegt wurden, oder Sicherheitsbetrachtungen, die uns nahegelegt wurden, sind, man kann sich zunächst mal fragen, ist das die richtige Art oder die richtige Menge von Features, die so ein Ding namens TPM haben soll. Dieses Ding ist der Anker für das Vertrauen und der Anker für das Secure Booting. Aus unserer Sicht ist zunächst mal klar, dass man Benutzer und Eigentümer, User und Owner in vielen Anwendungen wirklich trennen muss, einfach weil oftmals die Plattform von jemand administriert wird, der nicht der Benutzer ist. Wir speziell als IBM kommen aus der Enterprise-Umgebung und da ist es einfach zwangsläufig so. Also ich muss sozusagen auch unsere spezielle Position ein bisschen betonen, die hat das motiviert. Secure Booting, Attestation und sichere Storage sind das, was wir festgestellt haben, dass unsere Kunden und auch in vielen anderen Umgebungen wirklich das ist, was wirklich kritisch ist. Das sind die Forderungen, die wir immer wieder hören und weshalb wir diesen Standard sozusagen gemacht haben ursprünglich mal. Also wir jetzt als TCG, nicht wir als IBM. Und es ist auch gut bekannt in der Forschung, dass alle diese Funktionen in gewissen Grenzen sichere Hardware brauchen, damit sie wirklich funktionieren. Also sozusagen sichere Hardware ist an dieser Stelle kein einfach ein Luxusartikel, sondern man braucht es wirklich. Nächste Frage, die man sich stellen kann, okay, jetzt hat man das gemacht, ist das Zeugs wirklich sicher und spezifiziert und sicher implementiert? Ich denke, das war einer der großen Punkte, die auch in den Fragen des Chaos Computer Clubs vorkamen und in den beiden Präsentationen. Bezüglich der Spezifikation kann ich nur noch mal sagen, also ich habe öfters gehört, dass bezüglich der Spezifikation Dinge unklar sind. Und ich kann das sozusagen bestätigen, weil ich lese auch nicht gern mehrere hundert Seiten Spezifikationen. Aber die Spezifikationen sind öffentlich. Und ich hoffe, dass jetzt im Laufe der Zeit auch etwas lesbarere Versionen und Zusammenfassungen der Spezifikationen verfügbar sind. Es gibt bereits ein Buch von HP zum Thema, was recht gut lesbar ist übrigens. Aber sozusagen das Problem, dass die Spezifikationen zwar da sind, aber ein bisschen hermetisch geschrieben sind, das sollte sich durch etwas mehr Schreibmühe bei der TCG lösen lassen. Aber nichts ist geheim. Ich möchte auch betonen, dass zumindest aus meiner Firmensicht es gar keine Frage ist, dass es innerhalb der TCG keine zwei Spezifikationen gibt oder so, also keine öffentliche und eine geheime und es gibt auch irgendwelche geheimen Spezifikationen, die geheime Kanäle enthalten oder irgend sowas. Also ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass was sozusagen von der TCG spezifiziert ist, das werden Sie sehen. Die Profile, die Common Criteria Profile werden exakt das beschreiben, was dort spezifiziert ist. Von daher, es gibt da keine Hidden Channels. Falls die amerikanische, die deutsche oder sonst eine Regierung zu uns kommt und uns bittet, Hintertüren einzubauen, dann mag das vielleicht passieren, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Sie würden es merken, weil es würde in die Spezifikation offen und ehrlich aufgenommen werden. Also Geheimtüren werden definitiv nicht eingebaut. Alle Algorithmen, insbesondere die kryptografischen, sind Standardalgorithmen, also auch da gibt es keine Eigenentwicklungen. Das ist das, woran ja viele kryptografische Systeme gescheitert sind. Wir haben gerade eben gehört, dass über die Schlüssellängen zu diskutieren ist. Über die Algorithmen an sich kann man natürlich auch kryptografisch argumentieren, aber TCG will ja nicht neue Dinge erfinden, sondern will auf bewährten Standards aufbauen und tut das auch. Das Design an sich ist policy-neutral, pseudonym, ist ein passives Gerät und es versucht, die Benutzer- und Eigentümerkontrolle zu maximieren. Das sind Ziele natürlich. Also man kann es kritisch bewerten, ob man das erreicht oder nicht erreicht. Aber auch an dieser Stelle möchte ich mal betonen, dass sich die Gruppe wirklich Mühe gegeben hat, es so gut wie möglich zu machen. Es ist definitiv ein passives Gerät. Es ist sozusagen eher ein Co-Prozessor als irgendwas Aktives. Pseudonyme werden unterstützt. Und policyneutral möchte ich auch nochmal sagen, gerade nach diesen Diskussionen ist es ganz klar, dass die TCG die Kritik aufnehmen wird und dass auch Best Practices und Dinge dieser Art daraus entstehen werden. Aber TCG hat nicht die Absicht, sozusagen ein bestimmtes Regime zu erzwingen. In der Diskussion sind etliche Dinge aufgekommen, wo ich das Gefühl habe, okay, da könnte man sicherlich etwas liberalere oder mehr Varianten unterbringen. Und das wird sicherlich auch in der TCG diskutiert werden, ob man diese Kritik aufnehmen kann. Das Key-Management versucht, die Herausgabe von geheimen Schlüsseln zu minimieren oder zu vermeiden. Über den Endorsement-Key haben wir, glaube ich, schon Stunden, wenn man alles zusammenzählt, geredet. Es wird derzeit durch einen sicheren Prozess generiert. Sicher ist definiert, also es muss so sicher sein, wie wenn es innerhalb des TPMs generiert worden wäre. Wir nehmen sozusagen zur Kenntnis, dass man darüber hinaus auch sich wünschen kann, dass der Key in Wirklichkeit erst generiert wird, wenn das Gerät bereits ausgeliefert ist. Das erzeugt sicherlich höhere Kosten und verkompliziert die Dinge. Man muss einfach überlegen, sozusagen gewinnt man dadurch genug, dass es sich der Aufwand rentiert. Vom Herstellungsprozess her, IBM ist kein Hersteller, falls Herr Rostek noch da wäre, aber in einem anderen Workshop, dann würde ich Ihnen jetzt sagen, dass speziell bei Ihnen der Key außerhalb generiert wird, einfach weil Sie die üblichen Smartcard-Prozesse, die Sie hatten, verwendet haben. Bei Atmel, wo unser Chip herkommt, werden die Keys innerhalb des TPMs generiert. Aber so oder so ist der Prozess wohl untersucht sozusagen. Aber die Kritik ist angekommen. Alle anderen Schlüssel werden innerhalb des TPMs generiert. Und von der Idee her sollen die geheimen Schlüssel niemals das Gerät verlassen. Auch hier sozusagen ist die Kritik wahrgenommen worden, dass manche Benutzer sicherlich die Schlüssel einfach sehen möchten, aus welchen Gründen auch immer. Für manche Schlüssel ist das jetzt schon möglich, keine Frage. Und auch da ist die Kritik angekommen und wird betrachtet. Jetzt umgekehrt ist in Wirklichkeit nicht die Frage, dass man die Schlüssel sehen möchte, sondern man will ja die Geheimhaltung sicherstellen von geheimen Schlüsseln. Ich denke, das ist das Hauptsicherheitsanforderung. Dort, wenn Sie sich den Prozess anschauen, den die TCG spezifiziert hat für Secure Migration, das heißt, man kann Schlüssel von einem TPM zum anderen TPM transferieren, dann werden Sie sehen, dass dort relativ viel Mühe aufgewandt worden ist, die Geheimhaltung des Schlüssels sicherzustellen. Auch da in der Kritik kam öfters, oder in der Diskussion kam öfters vor, dass der Migrationsprozess von vielen gerne erweitert gesehen werden würde auf die Keys, die etwas verwirrend non-migratable genannt werden. Auch da ist die Kritik einfach angekommen. Und angekommene Kritik wird weitergereicht, das bedeutet es. Ne? Okay, dann die vorletzte Gretchenfrage. Können Benutzer und Owners and Users dem TPM vertrauen? Da kann ich nur die Antwort wiederholen, die mittlerweile, glaube ich, schon öfters gegeben worden ist. TCG wird für alle Spezifikationen Common Criteria Profile spezifizieren. Derzeit ist das eben TPM einerseits und das TPM plus CRPM ja, andererseits. Der Common Criteria Prozess ist öffentlich, er ist wohl definiert. Jeder kann ihn nachprüfen. Wir haben gestern viel Kritik am Common Criteria Prozess an sich gehört. Das ist auch keine neue Kritik sozusagen, aber es ist einfach das Beste, was wir an dieser Stelle haben. Die TCG, um das nochmal zu wiederholen, wird selbst keine Evaluation vorführen. Sie wird Evaluationen ermöglichen durch die Profile. Ob ein Hersteller evaluiert oder nicht, ist wirklich eine Frage des Herstellers. Und Sie müssten sich dann sozusagen mit den Herstellern unterhalten, ob das passiert oder nicht. Und dort dann entsprechend auch sicherstellen, dass die Evaluation Ihren Anforderungen genügt. Insbesondere, es kann auch TPMs geben, die gar nicht evaluiert sind. Ich meine, offensichtlich, ne? Also wenn es gut. Also ob es wird, weiß ich nicht, aber es kann auch TPMs geben, die nicht evaluiert sind. Das möchte ich nicht ausschließen. Letzte Frage, die echte Gretchenfrage, gibt es ein Potenzial für Missbrauch von TPMs? Und aus Sicht von TCG ist es sozusagen eine relativ einfache Frage. Also einerseits TCG hat versucht, ein Design zu machen, was sich einfach an das Minimum gehalten hat, was man braucht, um ein paar Funktionen zu erbringen, die wir als Gruppe für essentiell gehalten haben und immer noch halten. Das Design ist policy-neutral und policy-neutral, muss ich jetzt offen und ehrlich sagen, heißt natürlich, man kann damit auch schlechte Policies enforcen. Und es ist sicherlich so, dass wir als Firmen das Gute sozusagen so unterstützen wollen, wie wir können. Aber es ist eine Policy-Diskussion, was das Gute sozusagen ist. Und ich kann nur nochmal ermuntern und wiederholen und sagen, dass was Sie hier diskutieren, oder was wir hier diskutiert haben in Wirklichkeit schon, ist, was sind sozusagen Ziele, die wir unterstützen wollen mit diesen Bausteinen. Diese Bausteine oder dieser Baustein, ich bin davon überzeugt, ist sozusagen ein vernünftiger Baustein, vielleicht noch mit Schwächen, aber die kann man ausbügeln. Aber die interessante Frage aus meiner Sicht ist wirklich, was will man damit tun? Und um es nochmal zu wiederholen, starren Sie nicht immer sozusagen auf die Kombination aus Palladium und TCG, sondern betrachten Sie sie ein bisschen getrennt, sonst vergeben Sie sich viele Möglichkeiten des Einflusses. So, jetzt habe ich doch, glaube ich, doch keine Pausen gemacht, um Fragen zuzulassen. Aber Sie dürfen trotzdem.
Gibt es Fragen? Der Herr Schwarz?
Christian Schüble und Saarbrücken. Als erstes möchte ich vielleicht nur mal anmerken, dass wir genauso eine Architektur, wie Sie gerade eben vorgestellt haben, bei uns auch als Open-Source-System schon vorliegen haben. Und dann würde ich gerne teilweise diese Eigenkritik, die wir eben schon gehört haben, noch ein bisschen mehr konkretisieren, damit das vielleicht auch noch konkreter von den Mitgliedern der TCG mitgenommen werden kann. Also ich muss aber betonen, dass es jetzt wirklich nur konkret um die Spezifikation der TCG geht, nicht um Palladium und auch nicht um mögliche Konzepte von Betriebssystemen, die da drauf liegen. Die erste Sache, das hatte ich auch gestern schon mal erwähnt, dass es definitiv ein Problem noch ist von der aktuellen Spezifikation, dass es keine Art von Attestation gegenüber dem Benutzer gibt. Wir hatten da gestern auch schon drüber diskutiert, deswegen denke ich, brauche ich hier nicht viel mehr dazu sagen, aber das ist einfach etwas, was nötig ist, um ein System zu bauen, dem auch einfach der Benutzer trauen kann. Und zu dem zweiten Punkt, Protected Storage, da denke ich, ist eigentlich das größte Problem und wird auch die größte Gefahr gesehen in dieser TCG-Spezifikation, die ausgeht von der Ceiling-Funktion, weil damit die Content-Provider oder auch die Betriebssystemhersteller dafür sorgen können, dass bestimmte Daten an genau eine Betriebssystemkonfiguration gebunden werden und das mag vielleicht eine sein, die der Benutzer eigentlich gar nicht haben will. Andererseits bietet diese Funktionalität aber auch, wie Herr Weidner eben schon gesagt hat, die Möglichkeit, vielleicht im Business-Bereich bestimmte Funktionen zur Verfügung zu stellen. Und um da vielleicht irgendwie zu vermitteln, würde ich vorschlagen, dass man optional eine Funktion ergänzt, die es ermöglicht, dass der Storage Root Key von dem Owner des TPMs ausgelesen werden kann. In dem Moment, wo er das nämlich kann, aber ich muss betonen, nur optional. In dem Moment, wo er das nämlich kann, ist es praktisch nicht mehr möglich, oder ist es zwar möglich, aber nicht mehr sinnvoll, DRM-Mechanismen oder ähnliche Sachen, die Privatsphäre des Benutzers gefährden könnte, auf Betriebssystemebene durchzusetzen. Um andere Policies aber auch zu ermöglichen, müsste diese Funktionalität oder müsste die Information, dass dieses getan wurde, natürlich auch bei den Integrity Metrics irgendwie auftauchen. Also dass man schon unterscheiden kann, ob der Benutzer diesen Schlüssel ausgelesen hat oder nicht. Eine weitere Sache, die auch so ein bisschen in die Richtung der Forderung des CCC geht, meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt nötig, dass man wirklich Zugriff auf die Bits des Endorsement Keys hat. Aber wenn man verhindern möchte, dass, oder wenn man dem Hersteller insofern, des TPMs insofern nicht traut, dass er nicht korrekt diesen Schlüssel generiert, also im Prinzip traue ich ihm ja, dass er das TPM korrekt baut, sonst würde ich es vom anderen Hersteller kaufen, dann würde eine Funktionalität reichen, die einfach nur es ermöglicht, diesen Endorsement Key zu löschen und einen neuen zu generieren. Also die Generierung des die Schlüsselgenerierung, die Funktionalität ist ja schon in einem TPM vorhanden. Wenn ich einfach einen neuen Schlüssel, einen neuen Endorsement Key generiere, habe ich natürlich kein Zertifikat mehr von dem entsprechenden Hersteller, kein passendes. Aber es gäbe beispielsweise die Möglichkeit im Bereich Open Source, aber auch sonst, so eine Art Web of Trust, wie es ja auch schon angesprochen wurde, zu entwickeln, dass man also alternative Wege auch findet, diesen Endorsement Key oder diesen, ja, diesen Endorsement Key zu verwenden. Oder eben im einfachsten Fall, man generiert den einmal, um einfach zu verhindern, dass diese Attestation-Funktion einfach gegen einen irgendwann benutzt wird. Eine weitere Sache, die eigentlich orthogonal von dem TPM-Chip ist, aber die, denke ich, auch berücksichtigt werden sollte, wenn man so eine Spezifikation erstellt, ist, dass es mit dem TPM alleine nicht getan ist. Natürlich braucht man ein sicheres Betriebssystem, das ist klar. Aber momentan ist die Architektur wenigstens der PCs auch so, dass jedes Betriebssystem einfach umgangen werden kann. Also ich gebe nur mal die Stichpunkte Direct Memory Access. Also momentan kann man einfach kein sicheres Betriebssystem bauen, weil man diesen Direct Memory Access Mechanismus nicht unter Kontrolle hat. Da hat Microsoft mit Palladium, wenn ich das richtig gesehen habe, sich schon was gedacht. Die haben nämlich in irgendwelchen Spezifikationen oder in irgendwelcher Literatur zu Palladium habe ich gelesen, dass da ein Mechanismus eingebaut werden soll, der dem Betriebssystemkern, dem Nexus, ermöglicht, das zu kontrollieren. Und ich denke, es sollte auch gefordert sein, technisch ist das möglich, das zeigen neuere Chipsätze für Itanium-2-Prozessoren beispielsweise, sowas auch in gängige Systeme einzubauen. Einfach, ich denke, das sollte einfach eine weitere Forderung sein in der TCPA oder in der TCG-Spezifikation, die fordert, dass solche Systeme oder vielleicht auch nur in der PC-kompatiblen Spezifikation, dass so ein Mechanismus vorhanden ist. Und die vierte Sache, die ich noch zu bemängeln hätte, die letzte Version des Protection Profiles zu dem TPM hat, wenn ich das richtig gesehen habe, verlangt nur ein ERL Level 3. Das ist meiner Meinung nach zu wenig. Beispielsweise das Signaturgesetz verlangt meines Wissens nach schon mindestens ein ERL Level von 4 und auch das vom BSI erstellte Signature Creation Device Protection Profile, was es auf, oder die Liste, es sind glaube ich 3 oder sogar 4 Protection Profiles, verlangt auch sogar eine augmentierte Version, also 4+. Das, so wie ich das verstehe, würde das bedeuten, dass ein auch nach ERL 3 zertifiziertes TPM demnach nicht ohne weitere Nachevaluierung für die Erzeugung von Signaturschlüsseln etc. benutzt werden könnte. Also ich denke, wenn, dann sollte man auch so viel, wenn man schon eine Evaluation nach den Common Criteria macht, sollte man auch so viel verlangen, dass es auch wirklich kompatibel zu den anderen Gesetzen ist. Ja, vielen Dank, das war's.
Okay, vielen Dank. Wer möchte? Herr Meinschein.
I'll do my best. That was a lot of questions. Okay, let's see. First one, problem with attestation toward the user, as you described it. This is an interesting one. And there are two ways, we think, to deal with that. And it is absolutely something we've considered. One way to deal with it is to use a separate device that you own to a smart card, for instance. I could plug a smart card if it had a red and a green light on it. Right? I'd plug a smart card into the side of my PC. It could check the integrity of my PC. Asking your own PC if it has integrity is a problem. You know, the problem there is if your PC is, you know, has no integrity, is damaged, has something bad running on it, it will give you whatever answer it wants to. You can't ask your own PC. Sealing offers a possibility to deal with it as well. If you seal secrets to the configuration that is correct, the one that you want it to be, because that's the configuration that you want your PC to run in, it's the configuration of software that you loaded, if something infects your system and changes the key software configuration, you will no longer be able to unseal those secrets. And it's not a very user-friendly thing. Your PC just stops doing some things that it used to do. Okay, but that's a mechanism by which a user could find or assure themselves of the integrity of their own PC. So those are the ways that it can be dealt with. But asking your own PC if it's if it's okay is not possible. If it's not okay, it will lie to you. Let's see. The question on content protection binding the key perhaps to an OS, this continues to be a challenge in this sense that one of the things we have tried to do is provide a general purpose set of features and functions that can be used in a variety of ways. These features and functions can be used for things we appreciate, and sometimes they can be used for things that we may not appreciate. The idea that DRM is inherently bad, I have my personal views on things too, but DRM can be implemented in a way that could preserve fair use. Not a simple technical problem, okay, but let's not rule out the possibility that this can be done. I guess I don't want to get into a philosophical discussion on that particular one, but I hear your request, and I'll take that back to the TCG, how you might, I'm not sure the translation came across perfectly, but I understand your request. Let's see, how to generate a new key, or the fact is an endorsement key really needed for some peer-to-peer web of trust kind of capabilities. We could talk about this more maybe offline, but the fact there's an endorsement key there, I think, has no barriers to doing that and no additional risks. The fact that the endorsement key is there has no additional risks for that kind of usage. You can generate internally your own AIK, your own key, and share that with people that you want. So I don't see a conflict at all in that kind of usage with an EK being present. DMA, some of the features of Legrand will ensure that the protected memory areas cannot be DMA'd into. So you don't have the ability to generate an attack that way, nor do you have the ability to reach into memory that you shouldn't be reaching into from the standpoint of security and grab something out that might be sensitive. Okay, so that is part of what the additional technology, not TCPA, TCG technology, but Legrand, the other Intel capabilities will provide. And protection at EEL level 3, this is news to me. I thought we were meeting the requirements of the European Signature Act, so I will bring that one back as well. That's great input. Thank you. So I don't know if I got all your points, Brian.
I just want to add a couple of things. I think Bob covered the question on attestation to the user, and I talked about that previously yesterday in some of the techniques that we potentially can use. On the protected storage, to follow on to Bob's point about DRM and fair use, I don't want to get into that here because that would be an entire another day's worth of discussion, but I would refer you to a paper that Barb Fox and I wrote in the April 03 issue of Communications of the ACM. It's a little short paper on some of the possibilities and things to do that, and I'd be happy to talk to you about that further offline. It certainly is, we've actually discussed, and some folks have brought up this idea of having some sort of an opt-out or extract the encryption key. And you are correct in that so long as that was reflected in the attestation, you could have a system like that. One could conceive of a system. The net effect of that would be that because it's always a negotiation, someone on the server side would query, find out that your platform configuration wasn't something they liked, and perhaps not send you content, but hey, that's an agreement between you two, and we're kind of out of that negotiation. Your point three, I want to talk a little bit more on trust models because I think this is a real key point. Certainly from our perspective, we think that there are models when machines are brought into an enterprise where an enterprise would say, we don't necessarily have any interest in using a certification that's part of sort of a public infrastructure so machines could communicate across corporations. We would want to sort of rekey every machine, give it a certification that came off of an internal corporate hierarchy and play internally that way. We see this happen today with PKIs. There are some organizations that have internal PKIs that never communicate. There are some that do cross-certification. There are some that want to subscribe to a public PKI, including something widely distributed like a VeriSign-based one or something like that, based on what your usage model is. And depending on how small or how large your web of trust needs to be and how much it needs to scale, you could use various sorts of models to attain what you want, what your goals are. Point four, you've seen in our Palladium stuff, NGSCB stuff, shouldn't call it that anymore. Exactly the notion of curtained memory, we believe that's vitally important. You've also seen in the Legrand technology certain mentions of that stuff from Bob. It is, in our model, the only piece of code that gets access to all of physical memory that is everything that's both left and right is the nexus. And then pages of physical memory get assigned left or right, and that is enforced by a hardware memory barrier. And that's exactly what you need to be able to set aside a protected area for a secure execution environment. On the EAL question, I'll simply point out that we've been meeting EAL 4 plus for our operating systems for a while. I certainly expect that to continue, and I would expect we'd meet at least that level for any software that we shipped. I don't think we've made any formal statements on that yet, but we certainly have a long history on the NT line of operating systems leading into Windows 2000, Windows XP, of pursuing EAL 4 plus certification on those operating systems. Thank you.
Ich würde gerne noch eine Frage erstmal zum Publikum, denn Herr Weiß, der Herr in Grau hatte sich und danach Herr Weiß und dann der Herr in Weiß, genau.
Norbert Luckert von der KESS. Es ist ja viel gesagt worden, der Anwender oder auch der Owner von einem System soll die Wahl haben, das einzusetzen und es soll unter seiner Kontrolle ablaufen. Mich würde hier mal eine Detailfrage interessieren, wie feingranular kann das funktionieren oder soll das funktionieren? Also hat der User nur einmal die Wahl zu sagen, an oder aus, oder kann er tatsächlich einzelne Features des TPM beobachten, aktivieren, deaktivieren, je nach Wunsch? Und wie kann er das umsetzen? Gibt es womöglich eine kleine Software, ein Tool auch seitens der TCG, die ihm ermöglicht, da dann wirklich drauf zu gucken, welche Schlüssel sind aktuell vorhanden? Vielleicht haben die sogar ein Kommentarfeld. Wann wurden die erzeugt? Wann wurden die benutzt? Etc. etc.
Let's see. How do I answer this? At the grossest level, the simplest level, the TPM has the capability of being turned on and off. And that's expected to be a feature that's provided for in the BIOS because that's safe from outside attack, generally speaking. There is in the 1.2 specification the ability for finer-grained control of the capabilities of the TPM. Okay, and I probably couldn't even tell you all the details because I'm not as intimate with the spec. But there is the opportunity for finer grained controls of the TPM. And that is a capability that needs to be exposed to the user from the active software. Okay, so it's not something that the capability is there in the TPM and the software needs to expose it. So Intel's standpoint, putting on my Intel hat now, from Intel's standpoint, we have a set of policies that I didn't bring for presentation here, but there are some guidance we will give software vendors on how to use and how to display some of these features to end users. And but ultimately, the software needs to provide that, and maybe Brian can say more about Microsoft's intent.
Yeah, I'll just add on to that. Additionally, in our model, there's a couple of additional levels of control that need to be present, at least that we feel are requirements. The first is that the user has to have a level of control over what nexi, that's the plural of nexus, what nexuses, I guess, are allowed to initialize the right-hand side and access the TPM. This is really a TPM policy statement that says that since multiple nexuses can exist and they can come from different people, one thing the user has to be able to do is specify which ones are allowed to boot on his machine and what TPM capabilities do they have access to. Once you have brought a nexus up, that nexus is now in control of a security policy for the NCAs that run on top of it. And obviously, different nexuses could have different types of security policy languages and models. We believe in very fine-grained control in our nexus over what rights an application has. So let me give you an example. If you run an NCA, that NCA does not automatically have rights to communicate to the left-hand side Windows environment. If the NCA wants to store something to disk, communicate to the network, that's an explicit capability that has to be granted to it by the Nexus. So we envision that there's going to be what's probably going to be a big XML file at the end of the day that's a list of policy statements for that the user has made for applications running on top of the Microsoft Nexus in the NGSCB environment. And, of course, since those XML files are so easy to edit and understand, we'll have to have some nice user interface tools for authoring policy statements. This also allows you to push and do distributed policy across a number of machines so you can get common policy implemented on a cluster of environments, on a cluster of machines.
Da hier das ja ein technisches Panel ist, sei mir also auch eine Anmerkung aus der Betriebssystemforschung erlaubt. Um mal also Weidner und Strüble dazu antworten. Ich halte es für sehr sinnvoll, dass alternative Mikrokernelsysteme entwickelt werden. In der Sprachsprechweise von Microsoft wohl alternative Nexus, insbesondere als Tannenbaumschüler, der auch momentan an einem Secure Minix, also auch wir haben unseren eigenen Secure Mikrokernel Entwicklungsarbeit. Ich bin allerdings ein bisschen in Sorge, dass Microsoft da wieder ihre Patente im Sinne der Interoperabilität nützt, um irgendwie alternative Konzepte da zu behindern. Und aus diesem Grund denke ich, dass auch dieser Bereich der Nexus und der Bereich der Microsoft-Patente einfach mal aufgeklärt werden muss. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass gerade auch an diesen architektonischen Fragen, die sehr technisch und sehr als die Hauptdiskussionsbeschäftigung einer kleinen Wissenschaftlergruppe angesehen werden, dass an diesen Stellen auch wirklich Entscheidungen getroffen werden können und Patente wirklich Entwicklungen behindern können. Und ich möchte nochmal ganz eindringlich an Microsoft appellieren, zu dieser schwammigen Aussage, die Sie bisher in Ihrer FAQ haben, ganz klare Stellungnahme über Ihre Patentpolitik in dem Bereich dieser DRM-enabled Betriebssysteme und Secure Booting und so weiter auf den Tisch zu legen. Die Liste der Patente, die Microsoft angemeldet hat in diesem Bereich, ist mal wieder besorgniserregend, muss ich auch in dieser Art sagen.
Well, I wish I could say more than what Microsoft has officially said at this point. I unfortunately can't. I will take that criticism back. I will raise the issue again. I would very much personally like to see a much more clearer statement. I can tell you that technically, this being a technical panel, we have always assumed among the technical team that there will be multiple nexi for multiple sources. We have designed the system that way, and we've always operated under that assumption. But I completely understand the position you're in. And more clarity needs to be, and I have heard that, and I will take that back to the folks back in Redmond.
Der Herr Weiß.
Irgendwann, Patrick. Also erstmal kurz noch zu den EALs. Nur bis EAL4 ist überhaupt eine internationale Anerkennung möglich. Also von daher ist es so, dass auch, so meines Wissens, Windows 2000 auf jeden Fall nur eine EAL4 hat, offiziell. Also man kann mehr in Protection Profile reinstecken, aber die Zertifizierung geht nur bis EAL4 oder man müsste es in jedem Land machen. Aber der Unterschied zwischen EAL3 und EAL4 ist signifikant, aus dem einfachen Grund, weil hier erst das Design ein bisschen näher gewürdigt wird. Also von daher auch aus meiner Sicht EAL4 wäre notwendig. Das verloren. Auch ich habe schon mit Herrn Weidner ein paar Anregungen übermittelt. Persönlich bin ich der Meinung, dass das TPM zu viel Wahlmöglichkeiten der Software überlässt. Aus Endkundensicht wäre es mir persönlich lieber, ich könnte das TPM genauer steuern. Ich habe Bedenken einfach deswegen, wenn ich das TPM zum Beispiel nur über das BIOS ein- und ausschalten kann. Es gibt genügend Probleme, sei es über CPU-Flags, sei es, dass ich es im BIOS umgehen kann. Gab es schon verschiedentlich, dass man einfach Settings im System verstellen kann im laufenden Betrieb. Also zumindest mal die Funktion des TPM-Ausschaltens würde ich wirklich gern elektrisch realisiert sehen, zum Beispiel über einen Switch, über einen Jumper, irgendwas in der Richtung, sodass es nicht mehr softwaretechnisch eingeschaltet werden kann. Die Forderung kam bisher noch nie, deswegen möchte ich es jetzt nochmal hier stellen. Zu den Endorsement Keys. Man muss nicht unbedingt die Endorsement Keys auslesen können. Ich denke, es würde vollkommen ausreichen und damit auch dem Problem, die insbesondere Infineon zum Beispiel hat, mit dem Auslesen der Endorsement Keys, wenn man einfach diese Keys überladen kann. Was die Zertifizierung angeht, so ist es zum Beispiel denkbar, dass im TPM ein neuer Endorsement Key kreiert werden kann, der von einem alten zertifiziert wird, Dadurch wird im Endeffekt dargelegt, es ist immer noch ein Infineon-Chip, aber nach dem Überladen ist es nicht mehr das originale Zertifikat, weil ich habe nicht mehr die Zertifizierung durch den Trusted Root, sondern durch ein Intermediary. Also das wäre jetzt eine Methode, um beide Möglichkeiten zu umgehen. Ich kann innerhalb des Chips einen Key erzeugen, der ist garantiert nie draußen gewesen. Ich habe noch gewisse Probleme, Herr Weiß hat eben schon den Kopf geschüttelt, ich weiß, es gibt noch ein paar Probleme an der Ecke, die man lösen muss, die man aber gerade, denke ich, auch im Rahmen der Zertifizierung lösen könnte, weil hier dreht sich dann vorwiegend wieder um verdeckte Pfade. Darüber hinaus wäre es natürlich dann auch in dem Sinne dann möglich, einen eigenen Endorsement-Key reinzuladen, wo dann halt eben das Feature, die Plattform ist bekannt, der TPM-Hersteller ist bekannt, weg wäre. Insbesondere bin ich dafür, dass Features wie die Attestation und Non-Migratable Keys abschaltbar sind durch den Benutzer. Und zwar stelle ich mir das so vor, dass es nicht über das Betriebssystem geht. Das kann man jetzt schlecht elektrisch machen, das sehe ich auch ein. Also hier wäre dann praktisch das BIOS, das ganz normale Setup. Wenn man das entsprechend sicher gestaltet, immer noch, glaube ich, eine Methode, die gut genug wäre. Das sind im Endeffekt meine Kommentare.
Können Sie sich noch ganz kurz vorstellen?
Patrick Hildenbrand. War das Mikro noch aus? Patrick Hildenbrand, SAP.
Okay, vielen Dank.
Aber das war jetzt meine private Meinung zu diesem Thema, muss ich gleich dazu sagen.
Herr Weidner. Herr Weidner oder Meinschein? Herr Meinschein.
Let's see. Physical switch for opt-in, I think, was kind of your first one. Yeah, in actuality, the TCG does not mandate an implementation for physical presence, right? Physical presence is some indication that there is somebody at the keyboard here. We believe BIOS is a good method. It happens to be a zero-cost method. It meets the criteria that we have that you cannot turn it on or you cannot attack it from external. There are protections built in at that level. And you can't turn it on without the user's knowledge. There's a mechanism I could walk through with you, but you can't turn it on without the user's knowledge. A remote piece of software could not come in and do it in a way that the user would not be aware of it. Okay, so you can take that on faith or not, but we've thought it through. The recommendation from the TCG does not prevent a manufacturer from putting a physical switch on there. There is the ability to put a physical switch on there. There are cost and ease of use implications to that, but you know, if that's what the market wants, the ability to do that is clearly there. Let's see. I'm not sure I completely caught the idea of generating a second EK. To me, it sounded like the existing mechanisms would do exactly what you want. You could generate an AIK and use that in a variety of ways. You could self-certify it, in fact. You would not need a trusted third party for what I thought you were describing. So maybe I didn't understand that one well enough. But
mir ging es um den Endorsement Key. Dass also der Endorsement Key überladen wird.
Right, but if I understood the idea, you are not proposing to get rid of the original endorsement key, but to generate a secondary endorsement key.
But generating the second endorsement key, the first one will be gone, because he will be replaced.
Okay. Actually. All right. And then the question is, how do you get the certificate that still attests to the authenticity of the TPM? How do you get the certificate for the second key?
That's why I mentioned that you can first certify the new key by the old one. So generate the new one, certified by the old key, endorsement key, giving also the information where
okay.
It came from.
All right. I guess maybe if we could take that offline, I'd love to understand the idea better. I'm not quite grasping it at this point. And then the last one was feature for turning off non-migratable keys. And as you point out, that wouldn't be a switch or anything like that. I don't know if you know the answer, Brian. Is that one of the finer grain controls in 1.2? If I can take that back in any case.
Yeah, I have to go look it up and see which of the bits it is.
Yeah, okay.
Yeah, so I don't know right off. I have to go look at the table and see the latest version. We can get you an answer to that later.
Yeah.
Ich hätte noch zwei Kommentare zu machen bezüglich der Patente. Also einmal muss ich sagen, dass unser Perseus-System zwar recht ähnlich von außen betrachtet aussieht wie die Palladium-Architektur. Ich bleibe einfach mal bei dem Namen Palladium. Sie benutzt sie aber nicht. Also es ist völlig unabhängig von Palladium. Also deswegen besteht da auch absolut keine Gefahr, dass da irgendwelche Patentsrechtsverletzungen irgendwie entstehen. Und zum anderen, wenn ich die GPL richtig gelesen und richtig verstanden habe, und ich bin da kein Experte, was solche Sachen angeht, dann steht explizit drin, dass Software, die unter der GPL steht, dass es da zwar Patente geben darf, es wird aber eingeschränkt, dass diese zur freien Nutzbarkeit für alle lizenziert sein müssen. Wenn Microsoft also beispielsweise sich bereit erklären würde oder sich hier committen würde, dass für Open Source Software die Palladium betreffenden Patente für die freie Benutzbarkeit lizenziert werden würden, bestünde also auch keine Gefahr, so ein System oder ein ähnliches Mikrokernsystem, und ich denke, es ist völlig egal, von wem es im Endeffekt entwickelt wird, das wäre meiner Meinung nach aber gut, wenn es unter der GPL stehen würde, auch als Ersatz oder als Alternative zu dem Nexus zu verwenden.
Ihre Frage jetzt nochmal, oder?
Genau. Es war eher eine Aufforderung an Microsoft, vielleicht dazu Stellung zu nehmen, ob wie das mit den Patenten aussieht. Also ich weiß nicht, ob die TCG auch Patente auf bestimmte Komponenten hat. Dann gilt da natürlich auch die Aufforderung, sich zu committen, dass eben diese Patente zur freien Verfügbarkeit wenigstens für Open Source Software genutzt werden kann. Weil sonst gibt es einfach keine Möglichkeit, beispielsweise TCG, Linux oder etwas Ähnliches zu entwickeln.
Okay, also gibt es Patentrechte oder ist es geplant?
I can't really say more than what I've already said a couple of times, unfortunately, right? Microsoft has said, and we said in our FAQ, that we may have intellectual property rights in the NGSCB specifications and that technology. And Microsoft has not yet made a statement as to what licensing terms would be for any relevant intellectual property that it actually holds. I believe TCG, within its TCG members, has IP statements about that technology and agreements. But Microsoft has not made any statements yet, and so I can't. I hear it's the same thing earlier. I hear the criticism that says we need more clarity in this, and Microsoft needs to come out and say something, but I have nothing that I can tell you definitively at this time.
Gut, was ich kurz sagen kann zur TCG-Frage sozusagen. Also ich denke, in gewisser Weise ist die Frage vermutlich anders gemeint, als du sie gestellt hast. Also falls jemand ein eigenes TPM bauen wollte, weiß ich nicht, ob er irgendwelche Patente von irgendjemandem gerade verletzen würde. Umgekehrt, die TCG hat sich dazu committed, eine vernünftige Patentpolitik zu fahren an dieser Stelle. Falls man einfach nur TPMs implementieren, verwenden möchte oder die TSS-Spezifikation implementieren will, ist dazu meines Wissens einfach kein Patentproblem vorhanden. Falls man einen PC kauft, der ein TPM enthält, kann man das natürlich verwenden. Und es gibt ja auch bereits Treiber für Windows und für Linux für TPMs.
Gibt es weitere Fragen? Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen nochmal von jedem ein kurzes Schlussstatement vom Panel, dass Sie nochmal die sicherheitstechnischen Anforderungen von Ihrer Seite aus darstellen. Wobei, so nehme ich das aus dieser Diskussion raus oder heraus, dass fast die meisten jetzt auch wirklich angesprochen sind und TCG sie aufgenommen hat und sie weiter beobachten wird und umsetzen wird. Hoffentlich. Ja.
Also bei einem Verständnis dafür, dass aus organisatorischen Erwägungen die TCG und Microsoft mit seinem Projekt mit wandelndem Namen getrennt angesprochen werden müssen, dann heißt das natürlich, dass man an die TCG relativ maximale Forderungen stellen muss in Bezug auf die Möglichkeiten, die sie eben haben, den Missbrauch ihrer Infrastruktur zu verhindern. Dazu, denke ich, gab es hier sehr gute, konkrete Anforderungen, eben wie eine hardwaremäßige Ausschaltung der TPM beziehungsweise der nicht migrierbaren Keys. Das BIOS mag da eine Lösung sein, allerdings denke ich, da muss man technisch sehr genau auf die Konzepte gucken, damit das auch tatsächlich im Sinne von sicher ist. Und ja, in Bezug auf Microsoft und die Patentpolitik wäre es natürlich auch schön, wenn die TCG dann den ihr zur Verfügung stehenden Einfluss wahrnimmt, um hier Implementierung auch durch freie Software unter GPL zu ermöglichen, weil sonst ist das Ganze mit Verlaub für die Füße.
Also nachdem wir die politischen Implikationen ja hinreichend durchgewürgt haben die letzten Tage, wollte ich nochmal auf wirklich ganz konkrete technische Forderungen nochmal eingehen. Zertifizierung der Schlüsselerzeugung ist notwendig und zwar unter einer nachvollziehbaren, auch internationalen Kontrolle. Es sind im Moment derartige Verwerfungen in der politischen Landschaft, die mich irgendwie trotz langjähriger Beobachtung der Szene wirklich teilweise sprachlos machen. Die führen mich zu einer wirklich Liebgewinnung eines verfassten Rechtsstaates, wo klare Kompetenzen sind, klare Kontrollen sind, klare Regeln sind. Und diese Regeln sollte man versuchen, auch für die strategische Software. Und hier ist nichts Minderes geplant, als wirklich in Anführungszeichen, Bill Gates hat es als Neuerfindung des PCs gefunden. Ich sehe es ein bisschen anders. Es ist ein drastischer Eingriff in die PC-Architektur seit der Einführung des PCs. Und diese Sache muss ordentlich begleitet werden. Insofern sind hier auch die Vertreter, die im Bereich Zertifizierung arbeiten, wirklich aufgefordert, diese Sache öffentlich zu machen. Die weiteren Bitten sind auch schon wiederholt worden. Klarheit der Definition. Im Moment ist es selbst für Leute, die das nur den ganzen Tag machen, schwer teilweise widersprüchliche Beschreibungen zu folgen. Insbesondere halt, wo wir besonders aus wissenschaftlichen Gründen einen Fokus drauf richten, ist die Frage, welche Keys werden jetzt ganz genau wo erzeugt, wer hat Zugriff, wie sind sie gespeichert. Dass diese Sache mal aufgeklärt werden. Und die letzte Aufforderung ist, das ist eher auch ein Bereich, zu sagen, wir sollen unseren Trust daher beziehen, wo wir immer wir wollen, ist wirklich dafür zu sorgen, dass also die Entwicklung von eigenen Bausteinen, sei es eigene TPMs, sei es eigene Nexus, eigene Mikrokernels, nicht von Patenten und anderen Ausschlussmethoden behindert werden sollen. Dankeschön.
Vielen Dank. Könnten so die Herren von der Industrie sagen, welche Sicherheitsanforderungen Sie jetzt aus der Diskussion als die wichtigsten mitnehmen und da eine Priorisierung vornehmen?
Ich kann nur sagen, dass ich eine Liste von ungefähr 15 Vorschlägen habe, die mir alle sehr sinnvoll vorkommen. Ich denke nicht, dass ich die jetzt priorisieren wollte. Okay. Also ich kann nur, um gleich sozusagen mein Statement nachzuschieben, einerseits sagen, dass sicherlich wir alle drei die Vorschläge, die gemacht worden sind, weiterreichen werden und ernsthaft diskutieren werden. Und ich denke, für mich war diese Veranstaltung von daher ein sehr positives Erlebnis, dass zumindest in großen Teilen vernünftige und fokussierte Diskussionen stattgefunden haben, die TCG, IBM und sicherlich auch Intel und Microsoft gerne weiterführen würden. Für mich selbst und für IBM würde ich mich freuen, wenn sozusagen die Diskussion jetzt wirklich langsam wahrgenommen werden würde, dass es verschiedene Komponenten gibt, was ich vorhin schon gesagt habe, und dass sozusagen vom Gestaltungswillen her man sich überlegen muss, was möchte man eigentlich haben und dann an die verschiedenen Komponenten etwas gezielter Forderungen stellen, statt immer nur recht pauschale Forderungen, ein recht wolkiges System an und für sich. Und gerade Deutschland, das ist immerhin eine Veranstaltung der Regierung hier, möchte ich nochmal daran erinnern, ich meine, Deutschland hat eine relativ gute und erfolgreiche Geschichte im Bereich von Sicherheit, im Bereich von Sicherheit im Open Source, im Bereich von Sicherheit in Betriebssystemen. Also ich denke, wenn diese Regierung irgendwelche Schlussfolgerungen aus dieser Veranstaltung ziehen möchte, dann denke ich, Förderung in diesem Bereich würde sich gerade für dieses Land rentieren und es würde, denke ich, von allen hier Sitzenden unterstützt werden.
Yeah, I'll probably echo some of the comments that Dr. Weidner just made. I know there's a lot of concern about this technology. That's why, you know, we I think collectively, speaking for myself as a representative of Intel and a representative of TCG, come to conferences like these. Like Dr. Weidner, have great difficulty dealing with some of the concerns that are expressed because they are nonspecific and hard to understand and vague fears in many cases. And I particularly appreciate the thoughtful and well-directed criticism that some of you have given with specific ideas on how to go and deal with some of the concerns. It's that kind of feedback that is most effective, and I'm here. What, the last 3 months I've been in Europe for 4 times now at various things like this. So very open to the constructive criticism. Thanks for your input and time.
First off, I'd like to thank you all for being here for the 2 hours, because it is exactly this sort of feedback and discussion that helps us in designing systems and finding out what your concerns are and figuring out what we have to go do better. And I've certainly heard a number of criticisms today and some comments that I'm taking back to the people at Microsoft and the rest of us will take back to TCG collectively to discuss that. Beyond that, I would also like to say that this is not sort of a one-shot conversation. This is an ongoing discussion. We do have, there's a public address on the internet. I think you can send mail to ngscb_QA@Microsoft.com if you have more questions about things, and we, you know, monitor that, and we are putting more and more information as it becomes finalized and available up on the web on www.microsoft.com/ngscb. And again, I apologize for the NGSCB acronym. But if you have further comments or questions or things, please, you know, don't keep them to yourselves. Let us know about them. Contact us. Contact me directly. Contact the people at that website so that we can address them and figure out if something is not clear or we need to provide more details, et cetera. And that's continuing and ongoing through the process. And again, thank you.
So I have one more question, I guess. There are a number of concerns and issues raised here. How does this proceed from here? How do we communicate back? How do we follow up? Or is there an ongoing set of meetings? Or I'm just unclear how to.
I guess.
I don't want the audience to feel like they gave us a bunch of input and then we disappeared. So.
So it would be most welcome if you, of course, could keep us in contact about the further process with what you took home, and of course we'll send everything to the European Commission as well, keep in touch.
Also ich denke, dass es von vielen Bereichen, vielen Gruppen in unserem Bereich durchaus eine Bereitschaft wäre, auch als beratendes, nicht zahlendes Mitglied im TCG-Konsortium mitzuarbeiten. Um da mal also auch die Idee von Professor König noch mal einzuraten. Also ich denke, die TCG würde sich nichts vergeben, wenn sie unabhängigen Gruppen und auch Gruppen aus der Wissenschaft eine bezahlbare oder ganz kostenlose Zugang zu den Diskussionsprozessen geben würde. Ich meine, Bob Manchin hat es ja auf einer Konferenz in Bonn schon angekündigt, dass es in der Diskussion ist, und wir harren immer noch auf ein Feedback aus dieser Richtung. Vielen Dank.
That would be, of course.
And in fact, I can follow up on my offer to you in Bonn. The TCG board has agreed to create 2 new membership levels, working out some final details, but these will be no-cost memberships. And there will be 2 ways that the TCG hopes to improve their operation and get further input. One form of membership, and this is what Dr. Weidner was trying to describe earlier, will be sort of an advisor to the board of directors. Okay, so these kind of discussions we hope will be more at a strategic level. What direction are we going with trusted computing? Are we generally doing the right things? But very high level. And the second kind of membership would be for people who actually want to impact the specifications of TCG. That would be the opportunity to work at a level in the working groups who are actively developing the specifications, and it's primarily intended for university kind of members or special interest groups that are perhaps concerned about privacy, user control, other things that that want to have a say in the spec. The commitment by the board of directors was to ensure that these programs are available by the next TCG members meeting, which the date escapes me. I think it's in October. Perhaps we can do it sooner, but the board is committed to establish both of those memberships and further opportunity for input.
Just a single question. Did you also thought about engaging user groups to have some kind of balance of interest at the output level of your policy statements?
Yes. In fact, we've kicked around a few names, and maybe some of you would like to propose others. I shouldn't say names. Some of them were individuals, and some of them were groups, such as EFF is one we have interacted with in the past. And personally, I think they would be a good representative at that board of director level. In fact, next week we'll be meeting with them again. So, and open to other suggestions. It's, it would be great if the people here could identify some European appropriate groups that would represent interests that we otherwise might not have included.
Okay, ich denke, das Angebot nehmen wir gerne an. Ansonsten zu den Ergebnissen des Workshops, was Herr Weinstein meint, wir uns jetzt nochmal zusammenfassen. Ich werde es dann präsentieren in der nächsten Session und wie die Ergebnisse des Workshops, wie die Bundesregierung damit verfährt. Ich denke, darüber wird Herr Sandl, respektive Herr Fernkotter, am Abschluss der Veranstaltung einige Worte dazu sagen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, die Sie hier ausgeharrt haben und der Diskussion gefolgt haben. Ich möchte mich bei den Diskussionsteilnehmern bedanken. Und ich denke, wir haben sehr viel erarbeitet, wenn auch nicht nur in diesem Workshop an technischen Anforderungen, sondern in den gesamten zwei Tagen, wo wir hier nochmal wirklich bei teilweise sehr ins Detail gegangen sind. Und wir werden bei der Zusammenfassung auch noch die Sachen aufnehmen, die wir in den anderthalb Tagen an technische Anforderungen zusammen erarbeitet haben. Vielen Dank und ich denke, Kaffee wird schon draußen stehen und warten.